10 Tagen haben wir hier gestanden und haben Rosh Hashanah hervorgeblasen. Ja, das war der Tag des Blasens, des Shofars. So, und jetzt, 10 Tage später, haben wir Yom Kippur, war gestern Yom Kippur. Ja, heute gehen wir in das Laubhüttenfest hinein. So, und aber weil so viele hier sind, die vielleicht noch nie was davon gehört haben, muss ich es kurz zusammenfassen. Also Rosh Hashanah heißt erstmal Haupt des Jahres. Und dieses Hervorblasen, das heißt Yom HaDin, Tag des Gerichts, so wie Yom HaZikaron, der Tag der Erinnerung. Und woran soll das erinnert werden? Was heißt eigentlich Shofar? Warum hat man so einen Shofar? Abraham sollte seinen einzigen Sohn opfern. Den einzigen Sohn, der Erbsohn. Und er sollte geopfert werden auf dem Berg Moria. Und da Abraham war gehorsam, denn er kannte Gott. Und er wusste, das ist der Erbsohn, auf dem ruht der ganze Segen. Und wenn ich ihn jetzt opfere, Gott wird ihn mir zurückgeben. Er hatte keinen Zweifel. Und so wie er, das ist die Erinnerung, wir sollen uns erinnern an das, was eigentlich Glauben bedeutet. Glauben heißt ein vollkommenes Vertrauen auf Gott, denn Gott ist nur gut. In ihm ist nichts Schlechtes. Er hat nur gute Gedanken, er hat nur Gedanken des Wohlergehens für uns. Er hat keine Gedanken des Gerichts, sondern er hat Jesus sogar gesandt, um dieses Gericht auf sich zu nehmen. Also was wir hervorgeblasen haben, ist Gericht gegen die Mächte der Finsternis. Ja, weil Gottes Gerichte sind gut. Und wenn wir gerichtet werden, dann ist das eigentlich, dass wir ausgerichtet werden zu ihm hin. Und deshalb sind seine Gerichte gut. Und deshalb muss man keine Angst haben, dieses Gericht zu halten. So, Abraham sollte seinen Sohn opfern und er ist auf den Berg Moria gegangen und irgendwann sagte dann der Sohn, und er war ungefähr 17, sagte, Papa, du hast hier alles dabei, Holz und alles, aber wo ist das Opfer? Und Abraham sagte, er wird sich ein Opfer ausersehen. So, und dann kamen sie da an und es war immer noch kein Opfer da. Und dann hat er seinem Sohn erklärt, vertraue mir, Gott hat mir gesagt, du bist der Erbsohn und ich soll dich opfern. Aber Isaak, wenn ich dich opfere, Gott wird mich dir wieder zurückgeben. Denn auf dir ruht der Segen. Auf dir ruht der ganze Segen. Und deshalb habe ich jetzt keine Angst. Und dieser Isaak ließ sich binden. Und er hat das Messer erhoben und wollte wirklich zustechen. Und da war ein Widder, hat sich verfangen in den Dornen. Und da kam eine Stimme vom Himmel, stopp, Abraham, da ist das Opfer. Jetzt sehe ich, dass du mir wirklich glaubst, dass du mir wirklich vertraust. Da ist das Opfer. Und da nahm er das zum Opfer und dieses Widderhorn ist immer die Erinnerung daran. Und er hatte aber eine Schau, das kann man im Neuen Testament lesen, Abraham hatte eine Schau und Gott hat zu ihm gesprochen, Abraham, das, was ich habe dich jetzt errettet, du musstest deinen Sohn nicht opfern. Aber eines Tages, und er hat es gesehen, er hat das Opfer am Kreuz gesehen. Jesus musste geopfert werden. Jesus ist geopfert worden für dich und für mich. So, und deshalb, es war keine leichte Sache, sondern er hat für mich und für dich sein Blut gelassen. So, und auch das heißt noch Yom Turach, dass man erwacht. Und das hat auch etwas damit zu tun, erwachen, dass eines Tages die Toten auferstehen, wenn sie den letzten Ton des Horns hören. Und da werden die Toten auferstehen. Und das wird ein Erwachen sein. Jetzt erweckt er erstmal die tote Gemeinde. Die Braut, die da schläft, die Braut, die irgendwie noch tot ist. Und er erweckt sie jetzt. Das war der Shofar-Einsatz. Ja? Und dann hat er uns hineingeführt zu Yom Kippur. Und Yom Kippur, das ist das, die Erinnerung, dass Jesus Christus ein für alle Mal sich hat opfern lassen. Deshalb braucht es kein anderes Opfer mehr. Deshalb haben die Opfer aufgehört, als er als Passahlamm ans Kreuz gegangen ist. Er hat sich selbst geopfert. Und es steht in Hebräer, ein für alle Mal ist dieses Opfer geschehen. Für alle Ewigkeit. Da braucht kein Opfer mehr, kein Tieropfer mehr gegeben werden. Und im Psalm 50 sagt er ja auch, sollte etwa Tieropfer, das Opfer von Tieren, mich wirklich reinigen? Nein, es deckt nur zu. Was wirklich reinigt, ist das Blut Jesu Christi. Und das hat er gegeben am Kreuz. Er wurde am Tag zuvor geschlagen, da war keine heile Stelle mehr an ihm. Und deshalb sagt er, durch meine Wunden seid ihr geheilt. Er wurde für uns geschlagen. Er hat das für uns auf sich genommen. Er trug unsere Schmerzen. Er hat alle Schuld auf sich geladen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde zur Sünde, auf dass ich jetzt werde die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das ist Yom Kippur. Das ist Yom Kippur, das ist, was die Juden auch gestern gefeiert haben. Und kam ganz kurz mal in einer Nachricht, heute war der Tag des Fastens. Mehr hat man gar nicht erzählt. Für ganz Israel. Ja, wofür haben sie denn gefastet? Sie sollten umkehren. Sie sollten umkehren von ihren falschen Wegen. Sie sollten umkehren zu Gott. Denn die einzige Rettung ist Jesus Christus, der sein Blut vor Jerusalem gelassen hat. Auf diesem Berg Moria wurde dann später der Tempel gebaut. Und da, dieser Tempelberg, der ist bis heute umkämpft. Da sind die ganzen Dämonen, die darum kämpfen. Die Muslime kämpfen gegen die Juden. Und beide müssen erstmal erkennen, das Einzige, was sie eines Tages verbindet, ist Jesus, ist das Kreuz. Ist Jesus Christus. Und da wird ein Tempel gebaut werden, aber der Tempel ist nicht mehr für Jesus, sondern den Tempel, den Gott jetzt zusammenbauen wird im Himmel. Das bist du, das bin ich. Das sind die Steine, die er jetzt zusammensammelt. Und er baut sie dann im Himmel zusammen. 7 Jahre hat Salomo den Tempel gebaut in Jerusalem. 7 Jahre gibt es hier Trübsal. Und dann wird die Braut entrückt werden und er wird sie zusammenbauen im Himmel. Und dann wird Jesus Christus wiederkommen auf einem weißen Pferd mit seiner Braut, mit den Heiligen. Und dann wird er den Antichristen hinwegfegen. Und dann beginnt das 1000-jährige Reich. Das ist all das, was das aussagt. Was das Yom Kippur und Laubhüttenfest aussagt. Ja? Und jetzt gehen wir so ein kleines Stück weiter. Jesus Christus hat Yom Kippur sein Blut ins Allerheiligste getragen. Er hat das nicht in die Stiftshütte hier unten getragen, sondern im Himmel ist da die wahre Stiftshütte. Und er hat dort das Blut getragen, hineingetragen, auf diesen Versöhnungsdeckel geschüttet. Ja, und da gab es so ein Abbild hier unten, die Bundeslade, und darüber waren Cheruben. Und diese Cheruben, die waren wie ein Schutzschild. Wie ein Schutzdach. So, und das ist, wo wir jetzt hineingehen. Das ist die Laubhütte. So, über das Blut hat er ausgegossen. Über diesen Bündnis. Und das ist der neue Bund. Wir sind nicht mehr im alten Bund. Wir müssen nicht mehr, weil in der Tora liegen die 10 Gebote. Aber er hat einen neuen Bund gemacht. Er hat sein Blut ins Allerheiligste getragen und er hat sein Blut darüber gegossen. Und die Cheruben wachten darüber. Und die 10 Gebote hatte er erfüllt. Er ist gekommen, um die Gebote zu erfüllen und er hat sie erfüllt. Und jetzt leben wir nicht mehr nach dem Gesetz von Mose, sondern eine Gnadenzeit hat begonnen. Jetzt leben wir aus Gnade. Oh Gott sei Dank. Wir müssen nicht mehr sterben, wenn wir, also ich wäre schon lange tot, weil ich habe Todsünden begangen. Und wir hätten alle überhaupt keine Chance. Wir hätten keine Chance. Und wenn man vielleicht 9 Gebote gehalten hat und das eine Gebot übertreten hat, hat das alles nichts genutzt. Wir hätten alle keine Chance. Dafür ist Jesus gekommen. Und er ist als zweiter Adam gekommen, um das zu erfüllen, als ein vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Er ist der vollkommene Mensch. Und er will uns in seine Vollkommenheit hineinführen. Er möchte, dass wir sein Ebenbild werden. Adam und Eva sind aus dem Ebenbild Gottes herausgefallen durch Sünde. Da denkst du, naja, die haben nur mal diesen Apfel gegessen, ne? Könnte man ja so denken. Die haben nur diesen Apfel gegessen. Und dadurch ist der Tod in die Welt gekommen. Durch diesen verbotenen, und es war kein Apfel, es war eine Frucht. Und diese Frucht hat etwas bewirkt. Hat bewirkt, dass du Gut und Böse unterscheiden kannst. Aber Gott ist nur gut. Und er wollte gar nicht, dass man dieses Gut und Böse, dass man Yin und Yang in sich hat. Sondern er wollte nur das Gute, das Gott, er wollte sich erstmal vorstellen und wollte den Menschen zeigen, wie gut er ist. Adam lebte lange mit Gott. Wir wissen gar nicht, wie lange er im Garten war mit Eva. Er kannte alle Charaktere der Tiere und hat die Tiere mit Namen benannt. Er war so inniglich, jeden Abend, in der Abendkühle kam der Vater in den Garten und hatte Gemeinschaft mit Adam. Und da war nicht nur der Vater, sondern der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind eins. Also der hatte Gemeinschaft mit diesen drei Gottheiten und hat alles gewusst. Da war ein mächtiges Wissen in ihm. Und er ist aus dem Bild Gottes rausgefallen, weil er ungehorsam war. Er durfte von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Und davon hat er gegessen und Eva auch. Und deshalb sind sie aus dem Bild Gottes rausgefallen und sie haben das Herrlichkeitskleid verloren. Und sie merkten, sie sind nackt und sie haben sich verborgen. Sie haben sich versteckt. Und natürlich wusste Gott, wo bist du? Aber er rief, Adam, wo bist du? Eigentlich wollte er sagen, Adam, wieso versteckst du dich vor mir? Wieso versteckst du dich vor mir? Und dann sagte er, ich bin nackt. Ach, er hat das Kleid der Herrlichkeit verloren. Und deshalb war er nackt. Und jetzt kommen wir in einen Prozess, das, was Jutta vorgelesen hat, was er, das war so viel, hoffentlich hast du so ein bisschen was noch behalten können. Wir wurden geschlagen, wir wurden geläutert, wir sind durchs Feuer hindurchgegangen, weil er seine Braut herrlich machen will, weil er uns zurückholen will in sein Bild, weil er uns hineinbringen will in die Vollkommenheit, die er ist. Und seine Braut soll so identisch sein wie der Bräutigam selbst. Und deshalb muss, Bernd sagt ja, da kommt dieser Meißel, ja, es ist kein Meißel, aber er musste uns ja verändern. Und das tut weh. Und ich meine, ich bin schon 60 Jahre dabei. Ja, also eigentlich so lange, wie ich denken kann. Wo ich schon klein war, sagte meine Mutter, ich saß auf dem Töpfchen und habe gesungen, sobald ich singen konnte, Gott ist die Liebe, wer wird mich erlösen? Also sobald ich singen konnte, ich hatte eigentlich immer, ich habe Träume und Visionen von klein auf gehabt, also schon über 60 Jahre, bin ich in der Nachfolge Jesu. Ja? Und weißt du, was ich so erlebt habe, das ist, dass ich ihn geliebt habe, aber das dann auch immer wieder, wo ich dann gedacht habe, jetzt kommst du mal hoch, jetzt hast du was erkannt. Und dann kam Waff. Und dann kamen Schläge. Und dann denkst du wieder und kriechst wieder hoch und denkst, boah, jetzt hast du was erkannt. Und dann kam irgendeine Sünde. Und als ich noch jung war, da habe ich gedacht, ich fall schon wieder von der Leiter. So, ich bin doch eigentlich auf dieser Leiter nach oben. Und jedes Mal durch irgend so eine Sünde, die gar nicht so schlimm war, wo du denkst, ich habe das regelmäßig im Geist gesehen, wie ich da wieder runtergefallen bin. Und wie ich hier wieder anfangen musste zu klettern. Und so ist er dabei, uns rauszuholen aus dieser sündigen Natur. Denn dadurch, dass wir diese Frucht, Adam und Eva haben die Frucht gegessen und die ist in uns allen. Und wir müssen frei werden von Yin und Yang. Wir müssen frei werden von Gut und Böse. Wir müssen lernen, dass Gott nur gut ist. In ihm wohnt nichts Böses. Er ist nur Licht. In ihm wohnt keine Finsternis. Da ist kein Schatten. Er ist nicht mal gut, er ist nicht mal böse. Und wenn er schenkt, er sagt, es reut ihn nicht, was er gegeben hat, er nimmt es nicht zurück. Da hatte Hiob eine falsche Erkenntnis. Du gibst und du nimmst. Nein, nein, nein. Da hatte er eine falsche Erkenntnis. Im Neuen Testament steht, es gereut ihn nicht, was er geschenkt hat. Das sind mächtige Männer Gottes, die gefallen sind, aber die Salbung wurde nicht genommen. Die wurde nicht genommen. Gott hat die nicht weggenommen und die haben noch weiter in dieser Salbung agiert. Du hast dich über viele Dinge da nur gewundert, wie passt das zusammen? Aber die Salbung nimmt er nicht wieder weg. Das, was er geschenkt hat, das nimmt er nicht weg. Und deshalb müssen wir lernen, dass Gott nur ein guter Gott ist, ein vollkommener Gott. Und so wie er ist, sagt er, so sollst du jetzt in dieser Welt sein. Du sollst der Welt zeigen, es gibt einen guten Gott, der nur Liebe ist, der Agape ist. Das ist nicht der strafende Gott, den die Kirche immer so hingestellt hat. Sondern er ist als erstes Liebe. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, seinen eingeborenen Sohn. Und das hat Abraham gesehen, wie er ans Kreuz geschlagen wurde. Er sah, wie der Vater seinen Sohn opfern musste. Er konnte ihn nicht erlösen, der Vater, sondern er hat dieses Werk vollendet, um dich und mich zu erlösen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, um mich und dich zu erlösen, um uns herauszulieben, herauszuretten aus dieser Finsternis. Und er hat uns versetzt an himmlische Orte. Und wo bist du? Solltest du sein, ne? Meistens bist du so mit diesem Ganzen hier unten beschäftigt, dass du gar nicht an himmlischen Orten bist. Das ist, was Bernd uns letzten Sonntag und auch am Freitag versucht hat zu erklären. Schau mal weg von diesem Natürlichen. Schau mal weg. Ja, schau auf Jesus. Denn der Glaube ist eine feste Sicht auf das, was man nicht sieht. Der Glaube. Abraham glaubte Gott und hat seinen Sohn geopfert. Er hätte ihn geopfert, er wusste 100%, er wird mir wiedergegeben. Abraham hat seinem Sohn das so vermittelt, dass er da keinen Aufruhr gemacht hat, sondern er glaubte seinem Vater und er glaubte Gott, dass er nur gut ist. Und das ist, was er uns jetzt lehren möchte. Denn wir gehen in Zeiten von Stürmen hinein. Und in diesem Zeit der Sturm müssen wir wissen, dass wir einen Schutz haben. Und diese Cheruben, das ist ein Schutzdach. Das ist der Baldachin über der Bundeslade. Und das ist, was in Psalm 91, lass uns das mal eben, schlag es mal an, dann brauche ich es nicht aufschlagen. Psalm 91, dass wir das mal lesen. Das ist die Laubhütte. Das ist, wo wir jetzt hineingehen. So Psalm 91. Wer unter dem Schirm? Nö, Schlachter. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Das ist der Cherub. Unter diesem Flügel des Cheruben bist du sicher. Da bist du geborgen. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt. Vor der Pest, die im Finsteren schleicht. Vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Und was die auch alles machen am Himmel und welche Seuchen die auch versuchen rauszuschmeißen, auf die Menschen zu schmeißen. Es wird mich nicht treffen. Ich bin unter seinem Schutz. Ob Tausende fallen zu deiner Seite, Zehntausende zu deinen Rechten, so wird es mich nicht treffen. Das ist Glaube. Mich wird es nicht treffen. Egal, was ich da oben am Himmel sehe, was für komische Streifen. Es wird mich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und Drachen zertreten, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Wisst ihr, als ich Gehirnbluten hatte und ich wurde wieder wach, ich wurde wieder klar im Kopf und ich wachte im Krankenhaus auf und ich war wieder da, da sagte ich, Herr, warum bin ich hier? Und dann sagte er, du hast an mir gehangen. Du hast meinen Namen gekannt, deshalb bist du hier. Der Teufel wollte dich töten, aber er hat es nicht geschafft. Deshalb bist du hier und ich habe dich auserwählt als ein Werkzeug der letzten Stunde, deshalb bin ich hier. Nichts und niemand, und er sagte immer wieder zu mir, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen, denn ich selber stehe auf im Gericht für dich. Er ist unser Schutz, er ist unser Schild. Und das müssen wir lernen zu glauben. Ja? Wir müssen unter seinem Baldachin bleiben. Wir müssen unter seinem Schutzdach bleiben. Wisst ihr, jetzt in Israel, das wird dann nächste Woche, da holen sie Zweige herbei und bauen Laubhütten. Und unter dieser Laubhütte trifft sich die Familie. Und die Familie, die essen da zusammen und sie gedenken, sollten sie auf jeden Fall machen, sie gedenken an den Auszug aus Ägypten. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir sind verbunden, wir sind eigentlich eingewurzelt zusammen mit Israel in Jesus und wir müssen die Feste feiern. Ja? Lass uns mal ganz kurz reingucken, damit du mir auch glaubst, denn die Feste des Herrn, die stehen in der Bibel und da steht in 3. Mose, 23, da steht erstmal vom Versöhnungstag, das ab 26 kannst du zu Hause lesen, dann steht Vers 33 und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses siebten Monats, dieser siebte Monat heißt Tischri, soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Am ersten Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werkzeugarbeiten machen. Und dann wird aufgezählt, was ihr alles machen müssen. Und dann steht 39, so sollt ihr nun am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am ersten Tag ist ein Feiertag und am 8. Tag ist auch ein Feiertag. Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige, Zweige und dicht belaubten Bäumen und Bachweiden und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und da sollen sie unter dieser Laubhütte sitzen und daran gedenken, dass Gott sie aus Ägypten herausgeholt hat. Und in dieser Wüste haben sie keine Hütten bauen können. In dieser Wüste war Gott selber die Hütte. Er war der Schutz bei Tage und er war ja ein Schutzschirm. Er war ein richtiger Schirm, dass die Sonne sie nicht stach. Und des Nachts war Licht und war Feuer und sie wurden gewärmt. Er ist dieser Schutz. Und das vergessen die Juden ganz oft. Die feiern da und sie gucken sich diesen ganzen Auszug aus Israel an, aber verstehen nicht, dass die wahre Laubhütte die heißt Jesus. Die heißt Jesus. Und dieser Jesus, der war mit diesem ganzen Volk und ging mit diesem ganzen Volk durch die Wüste. Er war der Fels, aus dem das Wasser kam. Und sie tranken alle aus dem Felsen. Sie tranken alle von Jesus. Sie tranken, sie hatten keinen Durst. Dieses ganze Volk war unter dem Schutz Gottes. Der Baldachin hat sie bedeckt. Das war das Schutzdach in dieser Wüste. Und des Nachts war es eine Feuersäule um sie herum. Es war ein Schutz und es wärmte das ganze Volk. Es war ein Millionenvolk. Mit ganz vielen Tieren noch. Ja? Und er war der Baldachin. Er war das Schutzdach. Und da, also was das Volk Israel jetzt auch macht, was auch wichtig ist, das ist, dass sie als Familie zusammenkommen. Und Gott, wir haben gehört, die Kinder, die jetzt noch nicht gläubig sind, von gläubigen Eltern, die wird er dieses Jahr, das glaube ich, dass es dieses Jahr ist, wo er sie anrühren wird. Und da werden Telefone klingeln und sagen, Mama, plötzlich habe ich einen Traum. Und ich weiß, als Kind habe ich mich mal bekehrt und ich will zurück zu Jesus. Das glaube ich, solche Dinge kommen. Ja? Es geht um die Familie, er liebt die Familie. Weißt du, wenn man gesagt hat, der Vater, Gott, Vater, das ist der Vater Abrahams, Isaak und Jakob, Generationen, Familie. Es war eine Familie und er sorgt sich um Familien. Er möchte, dass die Familien zu Gott kommen. David hat eine Hütte gebaut und dort hat er die Bundeslade reingestellt. Aber was er gemacht hat, das war schon prophetisch. Er hat 24 Stunden lang Lobpreis und Anbetung gemacht. Dort wurde Gott angebetet. Die ganzen Psalmen, die da meistens entstanden sind, die sind wahrscheinlich in der Hütte Davids entstanden. Das sind Lobgesänge. Gott wohnt im Lobgesang Israels, steht da. Und das hat David gemacht. Und David hat dort erkannt, dass Gott selber die Hütte ist. Und dass der Vorhang schon zerrissen ist. Er hat das prophetisch gemacht. Denn da war keine Abteilung mehr. Im Stiftshütte ist der Vorhof. Und in dem Vorhof kommen erstmal alle Sünder rein. Und dann müssen sie alle Buße tun, müssen... Lamm muss geschlachtet werden, Blut muss vergossen werden. Das steht noch in dem Vorhof, bevor der Priester ins Heiligtum geht. Und bevor einmal im Jahr der hohe Priester ins Allerheiligste geht, muss das Volk sich reinigen, es muss Buße tun, das war dieser Yom Kippur-Tag gestern. Es muss Buße tun, es muss fasten, es muss sehen, dass da alles raus ist. Und der Priester, der da einmal im Jahr hineingeht, der muss vollkommen rein sein. Denn wenn er nicht rein war, da ist er gestorben in der Gegenwart Gottes. Und davon sprach jetzt Kent Christmas, ja? Dass so eine Herrlichkeit, so eine Heiligkeit wiederkommt. Also du schreist nach Herrlichkeit aus, aber in dieser Herrlichkeit kann kein Fleisch leben. Das Fleisch muss verbrannt werden. Da lebt nur noch die Herrlichkeit, da lebt nur noch Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der alte Mensch ist gestorben. Der alte Mensch ist begraben. Der alte Mensch, der sollte ja mit Christus gestorben sein. Deshalb haben wir die Taufe gemacht, oder? Da ist der alte Mensch im Wassergrab geblieben. Und der neue Mensch ist auferstanden. Und er lebt jetzt nicht mehr sich selbst, sondern er lebt Christus in ihm. Und er lebt für ihn und zu ihm hin. Er lebt zu seiner Verherrlichung. Amen. Und weil er das nicht macht, deshalb ist die ganze Welt so kaputt. Und deshalb ist die Gemeinde so schwach. Und deshalb ist die Gemeinde eher voller Greuel als vor Herrlichkeit. Was jetzt dran ist, ist, sich selbst zu sterben. Denn wir wollen die Herrlichkeit. Also leg dich als Ganzopfer auf den Altar. Leg dich als Ganzopfer auf den Altar. Sag, Herr, hier bin ich. Ich will nur noch dich. Ich will dich leben. Ich will dich sehen. Kent Christmas hat gesagt, wir wurden geschlagen. Wir haben das gemerkt. Wir haben das die letzten Jahre gemerkt. Immer und immer wieder. Und haben gesagt, Gott, also gerade auch dieses letzte Jahr haben wir gedacht, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Das muss jetzt was kommen. Wir brauchen dringend deine Herrlichkeit. Wir wollen nichts mehr aus dem Fleisch. Wir wollen nichts mehr aus unserer Seele heraus. Wir können es gar nicht. Wir haben erkannt, ich aus mir heraus bin ich fähig, dir wohl zu gefallen. Ich kann es gar nicht. Und du sollst es auch gar nicht. Das ist, was da Kent Christmas von Gott gehört hat. Er muss uns so zerschlagen, dass wir endlich erkennen, aus uns heraus können wir es nicht vollbringen. Aus uns heraus schaffen wir es nicht. Ja? Wir schaffen es nicht. Und wir sollen es auch nicht, oh Gott sei Dank. Wir sollen es gar nicht. Wir sollen uns da nicht abmühen, ein guter Mensch zu sein. Das machen die Freimaurer. Das machen die, sich selbst auf den Thron setzen. Das machen die Götzendiener. Die versuchen, sich selbst zu kasteien und selbst ein guter Mensch zu werden. Luther hat das erkannt und deshalb hat er Gnade gefunden. Er hat sich selbst gegeißelt und hat gemerkt, ich schaffe es nicht. Bis er endlich zu dieser Stelle kam, wo er gelesen hat, Jesus Christus wurde für mich diese Sünde. Jesus Christus wurde für mich, hat die Strafe auf sich genommen. Er wurde für mich diese Ungerechtigkeit. Und jetzt bin ich die Gerechtigkeit durch ihn. Da hat ein Austausch stattgefunden am Kreuz von Golgatha. Er hat meine Ungerechtigkeiten dort am Kreuz zerstört. Er hat meine Ungerechtigkeit am Kreuz nicht nur getragen, sondern er wurde zur Sünde. Auf das ich bin jetzt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Halleluja, ich bin kein Sünder mehr. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich bin kein Sünder mehr. Und deshalb singe ich auch nicht dieses blöde Lied, wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer schon so. Nein, ich bin kein Sünder mehr. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, denn ich habe seine Gerechtigkeit angenommen. Ich habe meine Ungerechtigkeit ans Kreuz gebracht, meine Selbstgerechtigkeit ausgezogen. Das ist der alte Mensch. Ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der in Christus Jesus ist. Die Neugeburt aus dem Geist kann nicht sündigen. Die Neugeburt aus dem Geist ist vollkommen. Und jetzt lebe nicht mehr ich. Danke, Jesus. Christus lebt in mir und hat so alles ausgelöscht. Er hat ein Ende mit der Sünde gemacht. Und wo keine Sünde mehr ist, da ist auch keine Krankheit und kein Leid mehr. Und das müssen wir verstehen. Wir sind krank, wir sind noch in Schwachheit und in Leid, weil wir alle belogen sind. Und weil wir der Lüge so geglaubt haben. Und bei jedem Piek sagen wir, da ist es ja noch. Und das ist war, ne, so letzten Dienstag, ich habe das schon Freitag hier erzählt, letzten Dienstag, wir treffen uns immer zum Gebet, da so um 6:30 nehmen wir immer das Abendmahl wegen Jutta Plaske, die nimmt in Hannover mit uns das Abendmahl. Und nach dem Abendmahl, da dachte ich so, jetzt sind wir durch. Und dann habe ich nochmal Lobpreis gemacht. Und dann kamen wir erst richtig in Kampfführung. Und ich brüllte, der Geist brüllte aus mir heraus. Der Löwe brüllte gegen die Mächte der Finsternis. Und dann bin ich nochmal in Lobpreis gegangen. Und dann spürte ich so stark die Salbung Gottes. Und ich spürte wie Heilung. Und ich sah regelrecht, ich sah wie dieses Blut, was wir gerade getrunken hatten, wie es durch alle Zellen bei mir geht und wie es alles freisetzt und wie es alles erneuert und heilt. Und dann kam Jutta, diese Jutta hier, und sagte, sie sah im Geist eine Ölkanne. Eine Ölkanne direkt vom Himmel. Und die Vieh, die kam auf uns herab. Und das war das Öl der Heilung. Und ich spürte das im ganzen Körper. Es kribbelte von Kopf bis Fuß. Und ich spürte das und war begeistert. Und ich bin begeistert nach Hause gegangen. Und ich habe da schon gebetet: Herr, hilf, dass wir es halten können. Ja? Und dann bin ich nach Hause, habe noch begeistertes Bernd erzählt. Und dann kam der nächste Tag. Und dann kommt der Teufel mit seinen Lügen. Und dann tut auf einmal, du gehst durch den Wald und denkst, ouch, es ist noch nicht weg. Und dann predigt Bernd hier nochmal Freitag, ja, du sollst nicht auf das Sichtbare schauen. Du sollst auf das Unsichtbare sehen. Du sollst dich auf die Lüge hören, die dann auch Autsch macht. Du kannst es nur halten im Geist. Du kannst es nicht halten im Fleisch. Oh, Halleluja, er hat uns eine Waffe gegeben. Als ich damals oben im Himmel war, da sprach Jesus mit mir im Himmel. Und er sagte: Karin, sprich zu meiner Braut, ich habe ihr ein Geschenk gegeben. Und diese Braut hat das Geschenk nicht angenommen, sie hat es nicht verstanden. Das ist das Beten in anderen Sprachen. Er hat der Braut ein Geschenk gegeben. Das ist das Geschenk vom Vater an die Braut. Der Heilige Geist ist uns geschenkt worden und da ist die Gabe des Geistes drin. Und diese Gabe, die brauchen wir ganz dringend, hat er mir im Himmel erzählt. Die brauchen wir ganz dringend für diese Zeit, sonst kommt die Braut nicht durch. Weil das hier muss ein bisschen Gorobondoro Saragandaradia ausgeschaltet werden. Das muss ein bisschen Hokorobo gedemütigt werden. Da muss der Geist aufstehen und muss übernehmen. Aber er sagte mir, die Braut, die Gemeinde verachtet, was ich geschenkt habe. Und sagt, sie brauchen es nicht. Und dann sagte er mir das Beispiel mit den 10 Jungfrauen. Und das ging so rein bei mir. Und das waren dann die ersten Predigten, die ich dann wieder gehalten habe, als ich hier zurück war mit allem. Ja, dass diese 10 Jungfrauen alle die Lampe hatten. Die Lampe heißt Jesus. Alle Denominationen haben die Lampe. Diese Lampe heißt Jesus. Und diese Lampe scheint. Und in dieser Lampe ist Öl, sonst würde diese Lampe nicht brennen. Und deshalb hat jeder ein bisschen von dem Heiligen Geist mitbekommen. Aber um diesen Heiligen Geist anzufeuern, um diesen Heiligen Geist wirklich zu empfangen, brauchst du die Taufe des Heiligen Geistes. Und du musst dich regelrecht danach ausstrecken und du musst sagen: Herr, ich will deinen Geist. Ich will deinen Heiligen Geist. Du musst dich danach regelrecht ausstrecken. Ja? Und du musst danach schreien. Und du musst sagen, aus mir heraus schaffe ich das nämlich nicht. Ich kann niemals ununterbrochen beten. Betet ohne Unterlass. Das mach mal. Für Tante Minchen und Onkel Heinrich und so weiter und dann noch für die ganze Welt. Also besser ist, du betest und der Heilige Geist weiß, was jeder bedarf. Der Heilige Geist weiß, was jetzt wichtig ist, wofür du beten sollst. Der Heilige Geist steht auf in dir. Alle haben die Lampe, aber nicht alle haben den Geist Gottes wirklich angenommen und empfangen. 10 Jungfrauen, 5 voller Öl, die sind getauft mit dem Heiligen Geist. Diese 5 Jungfrauen sind voll des Heiligen Geistes. 5 haben nur Jesus, haben nur die Lampe, da ist ein bisschen Öl drin, damit es überhaupt brennt. Aber sie haben den Heiligen Geist abgelehnt. Sie haben solchen Lügen geglaubt wie, das ist jetzt nicht mehr für diese Zeit dran. Das war mal, das brauchen wir nicht mehr. Und wenn du mal einmal im Monat in anderen Sprachen betest, das reicht auch. Nein, es steht, betet ohne Unterlass. Und je näher der Tag des Herrn kommt, steht da, betet ohne Unterlass. Und ich spüre, dass der Tag des Herrn sehr nahe ist. Sehr nahe ist. Und deshalb sollen wir alle, das kam Freitag auch so toll, wir haben ja einen Tag des Gebets hier gehabt, 24 Stunden, und da wurde so zusammengetragen. Und was dabei herauskam, ist, dass der Heilige Geist durch ganz viele gesagt haben, ihr sollt mehr in anderen Sprachen beten als je zuvor. Ihr sollt mit einer Stunde anfangen, das ist Kindergarten, Halleluja. Ihr sollt beten in anderen Sprachen mehr als je zuvor. Ja, es wurde Nacht für die 10 Jungfrauen und die warteten alle auf den Bräutigam und sie hatten alle die Lampe und es wurde Nacht und sie waren in einem Raum zusammen und dann, da war das Signalhorn, da war das Schofar zu hören, Und dann, wow, der Bräutigam kommt. Das ist nämlich das Horn, der Weckruf. Der Bräutigam kommt. Wow, und die 10 Jungfrauen machen ihre Lampe an. Bei den 5 ist er ausgegangen. Kein Öl mehr. Und die anderen 5 war auch am Ausgehen. Aber sie haben sie fangen an, in anderen Sprachen zu beten. Und das Öl kommt hervor. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ich wäre nie durch 2020-21 gekommen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ich hätte da nicht widerstehen können. Denn die Trübsal geht über die ganze Erde. Und du konntest dich auch nirgendwo verbergen. Und eigentlich wollten sie überall diese Impfpflicht freisetzen. Aber die Braut ist noch hier. Und die Braut hat widerstanden. Und die Braut hat gesagt, nee, jetzt noch nicht. Die Ernte ist noch nicht eingefahren. Und das ist jetzt die Zeit, wo wir in die Ernte gehen, das heißt Laubhüttenfest. Ja, da ist eine Ernte, die wir noch einfahren sollen. So, das Laubhüttenfest, das spricht von der Ernte. Das sollen sie unter den Bäumen sitzen und die Ernte, die ist schon abgeerntet und die sollen von den Früchten essen, von den Früchten des Landes. Und das ist alles prophetisch. Die Gemeinde, die Ekklesia, die soll die Früchte reinbringen. Das heißt, die Ungläubigen, die sollen wir jetzt reinrufen. Und das haben wir auch gemacht mit dem Schofar, ein Weckruf. Von Norden, Süden, Osten, Westen, sie sollen kommen. Sie sollen wach werden und sie sollen hören, der Bräutigam kommt. Komm, mach dich bereit. Komm, und du, der du abgefallen bist vom Glauben, komm zurück zu Jesus. Deshalb brüllt er aus uns heraus. Das habe ich am Dienstag gespürt. Ich habe diese Prophetie dann auch bekommen. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Er brüllt und dann kommen sie zitternd, die am Abfallen sind, die kommen zurück. Wir sollen brüllen, er wird aus Zion heraus brüllen. Der Löwe brüllt, wer sollte nicht weissagen? Das setzt die Weissagung frei, das Brüllen des Löwen. Wisst ihr, als wir das erste Mal hier gebrüllt haben, wir waren noch junge Löwen und wir haben geübt. Und dann kam Bernd auf eine Gemeinde, auf irgendeine Pastorenversammlung und saß neben jemanden aus Leipzig und der sagte, woher kommt ihr? Dann fragte er, aus Rinteln. Und dann fragte aus Leipzig, oh, kennst du diese Monstergemeinde? Und er sagte Bernd, meinst wahrscheinlich uns, wir brüllen wie die Löwen. Ja, und dann ist er erstmal weggegangen aus Leipzig und hat sich woanders hingesetzt. Ne? Und ist der Ruf erst ruiniert, lebt sie schier ganz ungeniert. Und dann brüllen wir mächtiger und dann brüllen wir alle zusammen gegen die Mächte der Finsternis. Und viele Gemeinden gibt es nicht mehr, aber wir stehen hier noch. Wir haben die Stürme überlebt. Wir sind durchgekommen. Wir brüllen gegen die Mächte der Finsternis. Denn der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier, ich muss hier schnell durchkommen. Okay. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes, da wird Wasser sogar ausgegossen. Und da wird, jeden Tag wird vom Schilo, also wird jedes Mal wird Wasser geholt und es wird ausgegossen über die Stufen. Aber am letzten Tag, der große heilige Tag, dann wird es 7-mal ausgegossen. Und das spricht von der Vollkommenheit und Vollendung. Das spricht vom letzten Regen. Es spricht davon, von der letzten Ausgießung, die kommen soll. Und da spüre ich, dass wir da jetzt reingehen. Dass dieses Laubhüttenfest ein Laubhüttenfest wird, wo der 8. Tag, der hochheilige Tag, wo der Heilige Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Das, was in Joel steht. Er wird ausgegossen und wir werden ein zweites Pfingsten erleben. Wir werden erleben, wie die Kräfte Gottes auf die Jesusgemeinde kommt, weltweit. Wir sind ja nur eine kleine Jesusgemeinde. Weltweit, wie die Kräfte Gottes, wie der Heilige Geist auf alle, auf die wahre Ekklesia kommt. Auf die wahre Ekklesia. Und diese Ekklesia, die wird strahlen und es wird die Herrlichkeit so offenbar werden, dass Menschen sich demütigen, dass die Moslems kommen und die beugen sich vor dem großen, allmächtigen Ich Bin. Er ist in uns. Er ist der mächtige Ich Bin. Und wir schreien aus nach dieser neuen Salbung. Es wird auch genannt die Salbung des Elia. Elia hatte die doppelte Salbung. Ja, da war die Salbung von oben, die wir jetzt haben, die Salbung von innen. Der Herr, der Geist des Herrn ist auf uns, denn der Herr hat uns gesalbt, Jesaja 61, den Kranken frohe Botschaft zu verkündigen, den Blinden, dass sie wieder sehen, den Gefangenen in Freiheit hinzusenden und auszurufen das Jubeljahr des Herrn. Er möchte die Gefangenen befreien durch seine Gemeinde, durch seine Ekklesia. Er hat uns dafür gesalbt. Wir sollen jetzt an seiner Stätte hier regieren, in Deutschland. Wir sollen hier jetzt aufstehen und wir sollen das Gleiche tun, was Jesus tut. Sei geheilt und du bist geheilt. Sei frei und du bist frei. Wir gehen durch die Straßen und die Dämonen quieken und schreien und fahren schreiend aus. Die Vision habe ich schon ganz lange und ich denke, wir sind ganz, ganz nah davor. Ganz, ganz nah davor. Er liebt uns. Er hat uns geschlagen, aber am 3. Tage wird er uns wieder auferwecken und er wird uns heilen. Ja, er wird uns wieder heilen. Er wird uns vollkommen machen. Er wird uns das Kleid der Gerechtigkeit anziehen. Und das ist das Kleid der Herrlichkeit. Und dann werden wir nicht mehr nackt sein. Wir werden wissen, dass wir wissen, dass wir wissen. Da ist kein Zweifel mehr. Dann sind wir alle gesund. Und da ist kein Zweifel mehr, wenn ich die Hände auflege, dass mein Nachbar gesund ist. Da ist kein Zweifel mehr. Da ist aller Unglaube weg. Das ist die neue Salbung, die kommen wird. Wir werden wissen, dass wir wissen. Wir werden wissen wie Abraham. Wir werden wissen. Puh, der starke Ich Bin es in mir. Und aller Zweifel ist weg. Da gehen wir jetzt hinein. Das sind die Tage, wo wir uns nach sehnen, wo wir uns nach ausstrecken. Ja? In Joel 2, lass uns mal kurz reinschauen. Joel 2, ich mache nur so ein paar. Stoßte das Schofarhorn in Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt. Das haben wir an diesem Tag des Schofars gemacht. Ja? Und dann, was wir dann hier erleben, das müsst ihr euch zu Hause durchlesen, da ist regelrecht Krieg in der Himmelswelt, da wird etwas rausgefordert, aber wir haben Vollmacht. Dann steht hier, das sind ganz schlimme Gerichte, die dann ausgelöst werden und Mächte der Finsternis, die da freigesetzt werden. Und dann steht Vers 12, und doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Das ist Yom Kippur. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Und das Unübel reut ihn. Er will uns nicht schlagen. Er will uns nicht wehtun. Das reut ihn sogar. Er möchte das gar nicht. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihm nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Stoßt in das Schofar in Zion, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung. Das ist das Laubhüttenfest und das ist dann das Hochheilige, der achte Tag, der Azaret. An diesem Azaret, da war letztes Jahr, das war der 7. Oktober, wo eine Invasion nach Israel reingebrochen ist. Und es hat sich gerade umgekehrt, weil da ist Sünde gewesen in Israel. Und da war Gericht statt das, was da kommen sollte. Da war Gericht. Eigentlich sollte der achte Tag ein Tag der Freude sein. Und an dem Tag nehmen sie die Tora und gehen in Jerusalem auf die Straße und sie tanzen hinter der Tora her. Und die Tora, das ist das Wort Gottes für sie. Denn sie haben ja nur die Tora. Und sie tanzen, sie haben dann diesen Talit um, ja, den Gebetsmantel. Und dann tanzen die auf den Straßen von Jerusalem und freuen sich über das Wort. Das machen die orthodoxen Juden, haben nicht viel verstanden, aber da freuen sie sich drüber. Und das war auch letztes Jahr. Und in dieser Freude, und andere haben dann Partys gefeiert, und dann war dann eine Party, die wurde beim Gaza-Streifen gefeiert. Und da war die Hinschlachtung. Da wurde ein Götze aufgestellt. Und da wurde an diesem achten Tag eine Techno-Party gefeiert. Und da wurde der Götze gefeiert und da wurden sie hingeschlachtet. Deshalb weine ich jetzt gar nicht so sehr und denke, oh, die armen Opfer, oh, wie gemein. Nee, die haben regelrecht Gott gereizt zum Zorn. Regelrecht gereizt zum Zorn. Und da war die Schlachtung. Und da fing alles an. Und da, von da wurden auch die Geiseln genommen, aber sie gingen auch in Dörfer hinein und haben auch da geschlachtet. Das ist eine andere Predigt, das mache ich irgendwann mal. Es steht nämlich alles schon in der Bibel und der Ausweg steht auch schon drin. So wie es sind, das war dieser Azaret-Tag, ja, das war letztes Jahr dieser Hochheilige und der Tag der Freude. Wo wir jetzt reingehen, wir als Ekklesia, wir als Gemeinde Gottes, wir gehen jetzt da hinein, was hier in Joel steht. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Wein, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, das haben wir gemacht. Wir haben hier gefastet, wir haben gebetet am Yom Kippur gestern, Freitag auf Samstag. So, und dann steht wieder 15, stoßt in das Schofar in Zion, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt das heilige Volk, die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei, versammelt die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Das spricht davon, von Entrückung. Und die Ältesten, das ist die wahre Ekklesia, die wird ihm entgegengerückt und die Kinder und die Säuglinge sind alle dabei. Die werden ihm entgegengerückt. Die werden ihm entgegengerückt. Also das sind Älteste, aber da kommt auch noch die Braut. Also das sind ganz viele dabei, wenn Entrückung ist. Und ich habe vor ein paar Jahren immer noch gedacht, nur die Braut wird entrückt. Aber das glaube ich nicht mehr, weil wir sollen an die Hecken und an die Zäune gehen und wir sollen sie beten, hereinzukommen. Ja, und deshalb ist jetzt die Ernte und da sollen wir sie reinrufen. Und die Kinder und Säuglinge, das hat er mir anhand dieser Stelle gezeigt, bis zu 12 Jahren werden alle entrückt. Die sind alle im Himmel. Und deshalb war ich auch nicht so traurig, wenn da Säuglingsstationen im Gaza angegriffen werden. Die gehen alle in den Himmel. Die werden nicht mehr ausgebildet als Hamas, sondern die gehen alle in den Himmel. Also wir müssen das aus einer anderen Perspektive, und Gott hat mich in den Himmel geholt und hat mir eine andere Perspektive gegeben, und seitdem sehe ich alles ganz anders. Ja? Da sehe ich diesen Krieg aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich weiß, was da gerade abgeht im Gazastreifen und da oben im Libanon. Das ist Gericht, das aufgeschrieben wurde. Und die haben sich gegen Israel und den Gott des Allmächtigen gewandt. Und Gott selber wird aufstehen. Wir werden noch Mächtiges erleben, wie Gott selber aufsteht. Und wie sich alles noch wenden wird. Also hier kommt plötzlich, da steht etwas, wo es entsetzlich aussieht, aber dann plötzlich kommt der Bräutigam aus seiner Kammer und die Braut aus dem Gemach. Also da kommt Braut und Bräutigam. Ja? Und dein Hochzeitsmahl wird im Himmel sein. Alle, die ihm glauben. Das ist das, was es eigentlich bedeutet. Und dann steht in Jesaja 26, wir sind nicht, sagt Thessalonicher, wir sind nicht die, die wir an Gott glauben. Seine Braut ist nicht für das Zorngericht bestimmt. Ja? Sondern er wird die herausholen. Das, was jetzt hier noch aufhält, was den Antichristen noch aufhält, ist seine Braut. So, und die muss erst aus dem Weg geräumt werden. Und dann wird der Antichrist auftreten. So, und da steht jetzt, da kommt die Braut mit dem Bräutigam. Und das ist aber erst ganz, ganz zum Schluss. Wenn die Braut mit dem Bräutigam, dann sind wir schon mal im Himmel. Da war schon mal zwischendurch eine Entrückung. Da war zwischendurch eine Entrückung. Und das allerletzte, wo er dann nochmal mit Braut, Bräutigam und aller Heiligen mit ihm kommen, davon spricht halt auch dieser achte Tag, weil danach gibt es einen Neuanfang. Ja, zwischendurch ist die Braut. Das, was jetzt aus dem Weg geräumt wird, ist die Braut. Sonst kann der Antichrist nicht hervorkommen. Die Braut wird in den Himmel entrückt. Sie geht durch den zweiten Himmel. Und da sind die Dämonen, da sind die gefallenen Engel, da sind die bösen Mächte. Und die werden auf die Erde geschmissen. Und der Antichrist wird die als seine Waffe nehmen. Aber die Braut geht in den zweiten Himmel und geht zu Gott. Und das ist die Kammer, wo wir uns jetzt verbergen sollen. So Jesaja 26, 20. So geh nun, meine Volk, in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Du bist nicht fürs Zorngericht bestimmt. Du kommst in die Kammer. Könnt ihr das hier verstehen, was das hier steht? Schwarz auf weiß. Ja, denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Also was wir in Joel 2 lesen, das wird dann diese Armee sein, die Braut geht nach oben. Aber was dann in Joel 2, dieses Gericht, wo Gott auch diese Mächte und Gewalten nimmt, ja, das ist, was wir in Joel 2 lesen. Aber auch dann wird immer noch mal eine Buße, ganz viele werden wach werden von den fünf, die keinen Heiligen Geist hatten, die das Öl nicht hatten, ja, die werden wach werden dann. Weil es steht ja, der Bräutigam kam und die fünf Törichten gingen und suchten nach Öl. Gab es aber nicht mehr. Und die Braut, der Bräutigam kam und hat die Braut hinweggenommen. Und die Tür war zu. Geh in deine Kammer. bis das Zorngericht vorüber ist. Und er schließt selber die Tür zu. Und die fünf Törichten klopften und klopften. Die Tür war zu. Die wurde nicht mehr aufgemacht. Was sagt das Evangelium? Matthäus oder auch Lukas. Es wird sein wie zur Zeit von Noah. Und Noah ging schon in die Arche 7 Tage, bevor das alles anfing. Er ging schon in die Arche, der kam da nicht mehr raus. Gott selber hat die Arche zugeschlossen. Und sie warteten 7 Tage, sie wussten nicht, was passiert. Und nach 7 Tagen, da gab es ein Unwetter, da kam Blitz, Donner, Vulkane brachen aus, Erdbeben und was nicht alles. Es stürmte gewaltig. Es war das Zorngericht, was auf die Erde kam und was alles vernichtete, was auf Erden war. Und deshalb sagt Jesus, es wird wieder so sein wie zur Zeit Noahs. Und die denken, Ah ja, wo ist denn jetzt meine Kammer? Wir bauen mal eine Arche. Wo ist denn meine Arche? Nee, Halleluja, Gott sei Dank, Gott selber hat die Arche gebaut. Und wir gehen in seine Arche hinein. Wir gehen in seine Arche hinein und er selber schließt die Tür zu. Halleluja. Wir brauchen jetzt Gott sei Dank auch keine Archen bauen. Das macht Gott. Ja, er selber schließt diese Arche, der sagt, komm, Jesus ist die Arche. Jesus ist diese Kammer. Und Psalm 18, Vers wo steht das denn wieder? Er ist der Turm. Ach, Sprüche. Deshalb kann ich das auch nicht finden. In Sprüche 18, da lesen wir, dass der Name des Herrn ist ein fester Turm. Und da laufe ich hinein und ich bin in Sicherheit. 18, Vers 10. Denn der Name des Herrn ist ein starker Turm. Wie heißt der Name des Herrn? Jesus! Die Welt muss das hören. Jesus, wie heißt er? Jesus. Also der starke Turm heißt Jesus. Der Gerechte läuft dorthin. Und ist in Sicherheit. Der Gerechte läuft in Jesus hinein. Er ist der starke Turm. Er ist die Arche. Ich laufe in Jesus hinein. Und er selber schließt die Tür zu. Und ich bin in Sicherheit. Und ich bin in Sicherheit. Die Stürme kommen. Und wir haben das gesehen. Ja? Jetzt waren erstmal natürliche Stürme. Aber auch die Geistlichen, die sind schon da. Um uns herum weht es und stürmt es gewaltig. Ich habe nur so am Rande, habe heute eine Nachricht von meiner Tochter, wie die sich unterhalten im Internet, gelesen, Janina und Mira, dass da irgendwie eine Zusammenkunft war in Washington D.C. und dass Jonathan Kahn da war und dass der wieder eine prophetische Handlung da vollführt hat. Ja, dass er da die Götzen zerstört hat vom Weißen Haus. Der hat die Götzen zerstört. Und da waren ganz viele, die haben an dem Tag gestern gefastet und die waren alle da. Und die waren alle da. Und deshalb glaube ich, Gott hat Erbarmen noch für Amerika. Und er wird da mächtig aufstehen. Da können die Hexen toben, was sie wollen. Ja, deshalb bete ich jetzt nicht für die Politik. Ich bete, dass der Turm gesehen wird. Der Turm heißt Jesus. Der Turm heißt Jesus. Und sie laufen da hinein und sind in Sicherheit. Halleluja. Unser Jesus bringt uns in seine Sicherheit. Er ist der Turm. So, und das Laubhüttenfest spricht natürlich auch von der Auferstehung. So, und dieses hier, der Leib, unser Leib ist ja auch eine Hütte, ja, und diese Hütte, die wird auch verfallen. und dann kriegen wir ein Auferstehungsleib. Das steht in 1. Korinther 15, lass uns mal Vers 51 lesen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, alle plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune, der Schofar wird erschallen, so heißt es im Urtext, und die Toten werden auferweckt, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Sterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, wir haben diesen Sieg in uns. Und wir werden verwandelt, weil der in uns ist, der verwandelt uns. Wir werden das erleben. Und sagen wir mal, heute Nacht kommt er und du hörst das Schofar und du wirst ihm einfach, weil du machst das. Du hörst das und der Heilige Geist wird connected mit dem Geist und du wirst nach oben gezogen. Und in einem Nu wird dieses sterbliche Ding verwandelt. Oh, Halleluja. In einem Nu wird das verwandelt in Unsterblichkeit. Wow, wir gehen in Tage hinein. Wow, 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 wow. Woo! Für die Gemeinde wird es immer besser. Für die Gemeinde wird es einfach nur herrlich. Woo! Und gut, dass du dabei bist. Gut, dass du dabei bist. Wow, das ist, wovon die Laubhütte erzählt. Juden haben es nicht gerallt. Die sitzen immer noch unter so einem Laubdach. Ich gehe in die wahre Hütte hinein. Ich gehe in Jesus hinein. Ja? Jesus ist meine Arche. Jesus ist meine Hütte. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Jesus ist mein Heil. Ich bin in ihm und er in mir. Halleluja. Oh, das wird einfach verändert. Ja, und dann steht auch das eigentlich erstmal, also in 1. Korinther 15, 46 steht, aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Also das Erste ist nicht das Geistliche. Und was wir jetzt gerade sehen, da sollen wir nicht drauf sehen, okay? Da sollen wir nicht drauf sehen, was wir gerade sehen. Erst kommt das Natürliche. Und was sehen wir gerade? Stürme um uns herum. Tornados um uns herum. Um ihn herum stürmt es gewaltig. Aber wenn der geistliche Tsunami kommt, da kommt er wie ein aufgehaltener Strom, den der Wind des Herrn treibt. Und wir haben jetzt gelernt, dadurch, dass wir beten in anderen Sprachen, haben wir gelernt, auf diesen Tsunami zu reiten. Wir haben gelernt, wenn dieser Tsunami kommt, wir können auf dem Tsunami reiten. Wir haben es gelernt. Wir haben keine Angst vor diesen Wellen, die da kommen. Ja, wir haben gelernt, auf Jesus zu blicken und nicht wegzusehen wie Petrus, ha? Er war ja so mutig und er konnte auf dem Wasser gehen. Er hat geritten auf diesem Tsunami. Das waren Wellen. Ja, das waren Wellen. Ha, und diese Wellen sind Unglauben. Diese Wellen sind, ha, guck mal, ouch, bin ja doch noch nicht geheilt. Und dann Hals, Maul, du bist geheilt, sprich kein Unglaube. Alte Seele, Hals, Maul, sei still. Und dann steht der Geist auf und sagt, boah, geheilt durch Jesu Blut und Wunden, der alle meine Sünden vergibt und heilet alle meine Gebrechen. Es ist vollbracht. Punkt. Es ist vollbracht. Und da bringt er uns hinein, dass wir das lernen. Wir werden auf dem Tsunami reiten. Das wird ein Sturm sein und viele Gemeinden werden untergehen. Aber die Jesusgemeinde hat gelernt. Sie ist im Schiff, in Christus. In Christus. Es ist nur Jesus. Meine Laubhütte. Ich hänge an ihm. Du auch? Ich hänge an ihm. Darum wird er mich erretten. Ich hänge an ihm.